Ich habe letzten Sonntag ja angefangen, über Texte aus dem Hebräer, aus dem Epheserbrief zu predigen. Hebräer war vor einem Jahr. Epheserbrief zu predigen. Da tauchten dann die Stichworte auf, von denen wir vorhin bei Mr. Peaks gehört haben: Hoffnung, Reichtum, Kraft. Ja, und in der Auseinandersetzung mit dem Epheserbrief, da bin ich bei einem Bibelausleger über diese Aussage gestolpert, was das Besondere beim Epheserbrief ist. Und er hat es so auf den Punkt gebracht: Das Besondere beim Epheserbrief, das ist seine Perspektive, sein Blick aufs Evangelium. Also die Perspektive auf das, was Gott in und durch Jesus für uns Menschen getan hat. Und er hat es so beschrieben, wie aus einer Vogelperspektive auf das schauen, was Gott hier in dieser Welt durch Jesus getan hat. Also ich bin noch nie über Hemsbach geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt mit einem Ballon oder irgendwie einem Hubschrauberflug, den ihr gewonnen habt oder keine Ahnung. Aber man hat so eine Stadtkarte vielleicht. Also wir haben das bekommen, als wir hier eingetroffen sind in Hemsbach. Und da fällt einem was auf, wenn man auf so eine Karte guckt, was man gar nicht so wahrnimmt, wenn man durch die Stadt geht. Ja? Also irgendwann ist mir aufgefallen, es gibt so eine Bahnlinie, die durchteilt Hemsbach von Norden nach Süden. Und es gibt zwei Straßen, die Hüttenfelder und die Beethovenstraße, die durchteilen Hemsbach von Westen nach Osten. Und dann kann man plötzlich so ein Kreuz wahrnehmen. Ja? Die Bahnlinie und ja, die Hüttenfelder und die Beethovenstraße. Und im Grunde so kann man sich ein bisschen den Epheserbrief vorstellen. Und dieser Ausleger sagte, das fand ich sehr spannend, dass man den gesamten göttlichen Plan unserer Rettung im Epheserbrief wunderbar vor Augen gemalt bekommt. Also das, was Gott in seinem Volk Israel angefangen hat und was er dann durch Jesus weitergeführt hat, das wird im Epheserbrief deutlich. Heute möchte ich mit euch eine ganz spannende Textstelle aus dem ersten Kapitel anschauen, Epheser 9, eigentlich nur zwei Verse, Epheser 1, sorry, Tobias, werde ruhig, ich bin irgendwie zu hektisch innerlich. Also Epheser 1, die Verse 9 und 10, da sind sie, ich lese uns vor. Gott ließ uns das Geheimnis seines Willens wissen, wie es dem guten Wollen seines Herzens entspricht, dass er uns in Jesus öffentlich sichtbar vor Augen gestellt hat, wie er zur Ausübung seiner Verantwortung für die Fülle der Zeiten alles in Jesus Christus zusammenfasst, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Falls ihr in eurer Bibel mitlest, wundert euch nicht, ich verwende hier eine sehr unübliche Übersetzung, aber von dem, was ich im griechischen Urtext gefunden habe, hat es für mich den besten Sinn ergeben. Deswegen, wenn ihr mitlest, lasst euch da von den Unterschieden in den Übersetzungen nicht ablenken, sondern versucht euch einfach einzulassen. Paulus spricht hier in diesem Text von dem Geheimnis des Willens Gottes. Und in dieses Geheimnis des Willens Gottes wurden die Christen eingeweiht. Was ist das Geheimnis des Willens Gottes? Das finden wir in Vers 10, alles in Jesus zusammenzufassen. Das ist es, worum es Gott im Letzten geht und was er vor 2000 Jahren durch Jesus handfest angepackt hat. Aber wie kann man das verstehen? Das klingt ja gewaltig. Wie ist das gemeint? Worum geht's da? Das hat mit der Sonderrolle zu tun, die Jesus hat. Jesus, wir sagen ja auch Jesus Christus, dieses, was wir dann noch sagen, Jesus Christus, Christus ist nicht ein Nachname von Jesus, so wie ich Tobias Meisinger heiße, heißt nicht Jesus mit Nachnamen Christus, sondern Christus ist ein Hoheitstitel. Das bedeutet Gesalbter. Könige wurden gesalbt, bevor sie dann Könige geworden sind, sie waren dann die Gesalbten als Könige auf dem Thron. Im Lateinischen heißt Gesalbter Christus, im Griechischen Christos, im Hebräischen Maschiach. Wenn man das griechisch ausspricht, ist man bei Messias. Also das sind alles so Begriffe für das Gleiche, was da gemeint ist, nämlich ein König, einen Gesalbten, Messias bei den Juden, und im Griechischen wurde das dann Christos genannt und im Lateinischen dann Christus. Jesus ist der König der Menschheit, der König des gesamten Universums. Das steckt hinter diesem Jesus Christus. Jesus der Christus, müsste man genauer sagen. Oder der Christus, der heißt eben Jesus. Ja? Der von Gott gedachte König für das ganze Universum, für die gesamte Menschheit, das soll Jesus sein. König. Wir leben hier in Deutschland in einer Demokratie. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit einem König zu tun hattet. Es gab mal das Deutsche Kaiserreich, aber das ist schon eine Weile her. Mein Opa hat es auch nicht mehr so bewusst mitgekriegt, da war er noch Kind und so. Die Vorstellung eines Königs ist uns vielleicht nicht so recht zugänglich heutzutage, hier in Deutschland zumindest. Wenn wir nach England schauen, da sieht es ein bisschen anders aus. Großbritannien ist noch eine Monarchie. Und da ist ja jetzt jemand Prominentes gestorben mit knapp 100 Jahren, der Prinz Philipp, der Ehemann der amtierenden britischen Königin. Und ich fand es so spannend, da mal in den Nachrichten was mitzukriegen, wie eine Mutter ganz stolz ein Bild zeigt, das ihr kleines Mädchen gemalt hat für den Prinz Philipp, den toten 99-jährigen Menschen, zu dem sie wahrscheinlich überhaupt keinen persönlichen Kontakt hat, der eigentlich für ihr privates Leben vermutlich keine große Rolle spielt. Und für sie war es das Höchste, dieses Bild, das ihr Kind gemalt hat, dann da an einer bestimmten Stelle abzulegen für ihren, nicht mal König, ja, das ist ja nur der Mann der Königin gewesen, ja, also ja, für diesen Prinz Philipp, der da gestorben ist. Da habe ich gedacht, wow, ja, da lebt ja richtig viel. Und ich finde es spannend, was ich gelesen habe im jüdischen Denken, da war das so drin, was einem König geschieht, das geschieht auch seinen Leuten. So sehr haben die sich mit ihrem König identifiziert. Das ist im Grunde wie, ja, dieses kleine Kind über die Mutter, ja, dann ein Bild malt. Das kleine Kind weiß überhaupt nicht, wer der Prinz Philipp ist, ja, aber ist da schon voll mit drin, weil die Mutter, ja, für die das so wichtig ist, boah, der Prinz Philipp, das ist der Mann unserer Königin. Und so war das im jüdischen Denken auch. Und da war eben nicht nur drin, was dem König geschieht, das geschieht auch seinen Leuten, sondern alles, was für den König gilt, ist auch für seine Leute wahr. Also wenn der König ein Problem hat, hat das Volk auch ein Problem. Ich meine, ist ja eigentlich auch logisch, wenn einer fürs Volk sorgen soll und dem geht's schlecht, dann kann er nicht so gut fürs Volk sorgen. Also der König letztlich, und ich glaube, das ist wichtig, damit wir das biblische Reden von Jesus als dem König, dem Gesalbten, dem Christus, dem Messias, wenn wir davon sprechen, wenn wir das vor Augen haben, dass wir verstehen, der König repräsentiert sein Volk und das Volk identifiziert sich mit seinem König. Da ist eine Einheit, eine Verbundenheit, wie sie mit diesem Bild, das das kleine Mädel da gemalt hat, für ihren Prinz Philipp, von dem sie gar nichts weiß, groß, aber was da drin zum Ausdruck kommt. Ein Beispiel, das uns Deutschen vielleicht ein bisschen näher ist. Habt ihr vielleicht eine Idee? Fußballverein, König Fußball. Ich habe extra noch mal gegoogelt, ob das in meiner Erinnerung richtig ist. Ja, das taucht auf. Das, ja, also die Leute, die verbinden da was mit. Und als ich mit Birgit drüber gesprochen habe, mit meiner Frau, über die Thematik, da meint sie, ja, ja, wie geht's uns, wenn Deutschland unsere Nationalmannschaft, ja, wenn die gewinnt, dann haben wir gewonnen. Das fühlt sich gut an. Da erhebe auch ich mich, auch wenn ich jetzt gar kein so ein Fußballfreund bin. Aber das macht was mit mir. Und wenn die Deutschen dann verlieren, ja, das kann mich dann auch knicken. Ich weiß, es gibt Deutsche, die lässt es völlig kalt, wie die Nationalmannschaft spielt. Aber darin bildet sich etwas ab von dem, was gemeint ist, wenn in der Bibel von König Jesus gesprochen wird. Jesus als der König der Menschheit, als der König des Universums. Jesus ist so eine ganz geheimnisvolle Gestalt, Person. Er ist auf der einen Seite himmlisch, er kam aus dem Himmel durch übernatürliche Zeugung, dann als Mensch aus der Maria raus, war ein Mensch wie wir und er ist durch seinen Gehorsam dann, als er in den Tod gegangen ist, von Gott auferweckt worden und ist bestätigt worden als der himmlisch-menschliche Repräsentant der gesamten Schöpfung Gott gegenüber. Das ist echt der Hammer. Und das betrifft natürlich insbesondere uns Menschen. Und jetzt sagt hier unser Text, alles soll unter Jesus vereint sein, in ihm zusammengefasst sein. Unter diesem himmlisch-menschlichen König des gesamten Universums. Und irgendwie geht es darum, dass das Geschaffene, das, was Gott bewerkstelligt hat mit dieser Schöpfung und mit uns, die es uns hier gibt in der Schöpfung als Menschen, die über die Schöpfung nachdenken und so weiter, alles, was mit Gott, alles, was von Gott geschaffen wurde, das soll irgendwie wieder mit seinem Schöpfer, mit Gott vereint sein. Und Jesus hat damit ganz viel zu tun. Gottes großes Ziel mit seiner Schöpfung, in der so viel auch nicht gut läuft, die unter dem Sündenfall leidet und in der so viel Zerrissenheit ist, diese Schöpfung, die soll irgendwie wieder in Jesus zusammenfinden. Und irgendwie scheint in Jesus aus Gottes Sicht der Sinn allen Seins für uns Menschen zu finden zu sein. Und das ist dem Paulus offenbart worden. Das ist das, was er sagt, dieses Geheimnis, das ist enthüllt worden und davon spricht er, dass Gott uns dieses Geheimnis seines Willens, alles in Jesus Christus zusammenzufassen, was im Himmel oder in den Himmeln und auf der Erde ist, dass das offenbar geworden ist. Jetzt könnte man ja sagen, das passt zu dem, was wir vorhin gehört haben, eingangsmäßig, wir hatten uns nicht abgestimmt, was du da mal rausgesucht hattest, mit dieser Offenbarungsvision, was im Himmel sein wird. Man könnte dann meinen, das ist Zukunftsmusik. Und viele Ausleger verstehen diese Textstelle auch so, das wird noch kommen, das ist etwas, was noch geschehen soll. Aber, und deswegen habe ich mich auch für diese Übersetzung entschieden, was Paulus so von den Socken sein lässt, ist, dass er begriffen hat, dass das schon angefangen hat in Jesus. Dass es nicht nur Zukunftsmusik ist, dass Gott das alles in Jesus Christus zusammenfassen möchte, sondern dass es im Sterben und in der Auferstehung von Jesus bereits Wirklichkeit geworden ist, weil Jesus der Repräsentant der Schöpfung der ganzen Menschheit ist. Da hat Gott in Jesus selbst angefangen, schon alles zusammenzuführen. Es ist noch nicht alles da, ja, also das ist noch vieles auf dem Weg. Und das wird dann eben in der Offenbarung deutlich, dass am Ende der Zeiten dann das Ziel Gottes auch erreicht sein wird. Aber es hat in Jesus schon angefangen. Und es hat deswegen in Jesus angefangen, weil durch Jesus Gott selber in den Riss getreten ist, der sich aufgetan hat zwischen Gott und seiner Schöpfung durch den Sündenfall. Und es ist erst in den himmlischen Welten passiert, in der unsichtbaren Welt, und ist dann über den Satan zu uns Menschen gekommen. In der Verführung, wie wir es da lesen immer am Anfang der Bibel, wo sich die Menschen von Gott abgewendet haben, sich im Grunde aufgelehnt haben gegen ihn. Im Sterben von Jesus hat Gott in Raum und Zeit vor 2000 Jahren öffentlich sichtbar vorweggenommen, was am Ende der Zeiten getan werden muss. Am Ende der Zeiten muss um des Lebens willen, um der Gerechtigkeit willen, um der Heiligkeit Gottes willen, alles Böse, alles Schlechte, alle Sünde, alles Falsche, alle Lüge, alle Ungerechtigkeit, alles, was das zerstört und angreift, was Gott an Gutem geschaffen hat und an Gutem für alle möchte, das muss am Ende der Zeiten gerichtet werden, beseitigt werden, überwunden werden. Das hat Gott im Sterben von Jesus deutlich gemacht. Er hat das Ende der Zeiten, das Endgericht, das hat Gott in Jesus vorweggenommen. Und er hat das Gericht auf sich genommen. Denn in der Auferstehung von Jesus hat Gott dann auf der anderen Seite sein vollstes Dennoch, sein vollstes Ja zu uns und zu seiner gefallenen Schöpfung gesprochen. Und das ist die Wahrheit, die seit 2000 Jahren in der Welt ist. Das ist das, was vor 2000 Jahren enthüllt worden ist. Gott hat es schon spannend gemacht über die Jahrtausende und die ganze Weltgeschichte. Aber vor 2000 Jahren ist es aufgedeckt worden. Seitdem ist es in der Welt als Wahrheit. Man könnte jetzt in anderen Worten sagen, diese Wahrheit, die in der Welt ist, und darum geht es im Neuen Testament an verschiedenen Stellen und im Epheserbrief taucht es auch immer wieder auf, der himmlische Feind Gottes, der uns zerstören möchte, der Satan oder der Teufel, auch wie man immer ihn nennen möchte, der, auf den wir Menschen reingefallen sind, der ist am Kreuz durch das Sterben von Jesus gerichtet worden. Und mit ihm auch die zu ihm gehörenden Mächte der unsichtbaren Welt. Das ist vollbracht. Deswegen, das hat Jesus mit seinem Ruf am Kreuz, es ist vollbracht, zum Ausdruck bringen dürfen. Gott und die Menschheit sind in Jesus wieder versöhnt. Es hat angefangen, alles, dass alles in Jesus Christus zusammengebracht wird, was im Himmel und auf der Erde ist oder in den Himmeln, in den unsichtbaren Welten, was da alles kreucht und fleucht. In Jesus ist es alles wieder zusammen. Und das ist jetzt das Hammergeniale, was bei Paulus gezündet hat. Warum der so futsch und weg ist, wenn ihr den Epheserbrief lest, werdet ihr es immer wieder merken, wie es übersprudelt. Das ist gar nicht zu halten, gar nicht zu fassen, was der da alles sagt. Hier inmitten unserer Welt, die an so vielen Stellen unter den Auswirkungen des Sündenfalls ächzt und stöhnt, wo so vieles in dieser Welt an der Sünde leidet und krankt, da hat Gott vor 2000 Jahren in Raum und Zeit seiner Weltgeschichte durch seinen Sohn Jesus Christus, durch den himmlischen menschlichen Repräsentanten der neuen, der ganzen Schöpfung, hat Gott das neue, das wieder mit Gott versöhnte Leben bereits in Gang gebracht, auf den Weg gebracht. Und wir haben jetzt die Wahl, zu wem wir gehören wollen. Zum König Jesus, zu dem Christus, zu dem Messias, zu dem himmlisch-menschlichen Repräsentanten der Schöpfung Gottes, der für uns in den Tod gegangen ist, der uns in dieses neue Leben hineinführen möchte und dieses neue Leben in uns hineinbringen will. Wollen wir zu ihm gehören, zum König Jesus? Oder möchten wir weiter Spielball der Kräfte sein, die in der sichtbaren und unsichtbaren Welt auf uns einwirken und die letztlich nur unseren Untergang, unser Verderben wollen. Also ich kann nachvollziehen, was der Ausleger da gesagt hat zum Epheserbrief, dass das wirklich wie so aus der Metaebene nochmal so eine Draufschau ist. Ich finde es eine Mega-Schau, die uns da begegnet, was Gott vor 2000 Jahren da gemacht hat, wie er das Geheimnis gelüftet hat, was geht hier in dieser Welt eigentlich ab? Und vor allem, worum geht es ihm dabei, bei dem, was hier in dieser Welt abgeht? Und nochmal zugespitzter, was wir ihm bedeuten in all dem, was hier abgeht. Also wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das versuche, so in mich reinzulassen, was ich da jetzt gerade in Worten versuche rüberzubringen, und ich habe nur Worte, dass ich es irgendwie ja, zu euch hoffentlich transportieren kann. Ich kann so nachempfinden, warum Paulus bei dem Schreiben des Epheserbriefs so die Sachen so ausgedrückt hat, wie er es ausgedrückt hat. Ich finde es so krass, dass der Schöpfer dieses Universums, von dem die Physiker sagen, mit Urknall und tralala und pipapo und es dehnt sich aus und es ist so riesig und enorme schwarze Löcher und tralala, dieses ganze Universum, der Gott, der das geschaffen hat, der ist höchstpersönlich vor 2000 Jahren in Raum und Zeit erschienen in Jesus Christus und kümmert sich um die ihm abspenstig gemachte Schöpfung auf diese unfassbare Art und Weise. Ich merke, mir fehlen die Worte, vielleicht erahnt ihr ein bisschen was. Was ich so spannend finde, um diesen zwei Verse herum taucht es dreimal auf, was Paulus wichtig ist, wohin uns dieses geoffenbarte Geheimnis führen soll, nämlich zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und wenn am Ende der Zeiten wirklich alles in Jesus Christus zusammengefasst ist, dann wird genau das sein, was wir eingangs gehört haben von dir, liebe Dagmar, dann werden wir jubeln und uns freuen über das, wie Gott es geschafft hat, dieses ganze Chaos, in dem wir manchmal verrückt werden können, manchmal auch an Gott zweifeln können, aber doch irgendwie alles zu schaffen, dass am Schluss ja alles in Jesus Christus zusammengefasst ist. Alles, was sich darauf einlässt, und sag Gott hier, ja, vollende du bei mir, was du bei mir angefangen hast. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben in der Planung des Gottesdienstes genau deswegen auch ein bisschen größeren Lobpreisteil eingebaut in diesem Gottesdienst. Und mit diesem Lobpreisteil wollen wir dann auch den Gottesdienst abschließen. Da ist der Segen dann auch mit in den Lobpreis eingebettet. Davor gibt es dann noch die Möglichkeit, das möchte ich jetzt auch schon mal erwähnen, Zeugnis zu geben. Vielleicht etwas von dem, wo ihr Gott erlebt habt, wo vielleicht etwas in dieser Art, was ich jetzt versuche hier so rüberzubringen, in euer Leben reingekommen ist. Ihr könnt aber auch einbringen, wo ihr Hilfe nötig habt von Gott, dass wir auch dafür beten können. Diese Möglichkeit möchte ich schon mal erwähnen. Jetzt möchte ich nochmal auf etwas hinweisen. Bei dem, was Paulus da vor Augen hat, ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Unsere persönliche Rettung, dass wir checken, wer Jesus für uns ist, wer er für uns sein will, dass wir in ihm ja, den tiefsten Sinn unserer Existenz, allen Seins entdecken können, weil er dieser universale, ja, himmlisch-menschliche König der ganzen Schöpfung ist, dass da was passiert und dass wir uns dafür öffnen, dass wir darin die Liebe Gottes erkennen, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir in der Ewigkeit bei Gott sein können und nicht erst in der Ewigkeit, sondern dass es auch hier schon beginnen darf. Das ist der erste entscheidende Schritt. Das ist der entscheidende Schritt. Wenn das nicht bei uns Klick macht, hat es für uns keine Bedeutung. Aber es ist der erste Schritt. Für das, was Gott realisieren will von seinem großen Plan. Er möchte nämlich nicht nur uns retten, er möchte alle retten. Er möchte am Ende der Zeit alles zusammenfassen in dem Messias Jesus. Er möchte alles mit seiner Gegenwart und Gnade überfluten, durch Jesus. Und das möchte Gott machen durch uns. Jesus war für eine gewisse Zeit hier, ein paar Jahrzehnte, und dann ist er wieder in den Himmel verschwunden zu Gott. Und durch seinen Geist ist er jetzt wieder hier unsichtbar und möchte jetzt durch uns, als die Truppe derer, die an ihn glauben, die zu ihm gehören, die mit ihm leben. Durch uns möchte Jesus jetzt wieder zur Welt kommen. Wir sollen sein Leib sein. Das ist damit gemeint. Jesus möchte durch uns wieder zur Welt kommen. Wir sollen seine Hände sein, seine Füße sein, seine Agenten sein, die hier wirksam sind, seine Botschafter. Und durch seinen Geist in uns möchte er die erreichen in der Welt, die Zeitgenossen von uns, die ihn noch nicht kennen. Ich habe neulich etwas gehört über junge Leute. Das hat mich ziemlich erschrecken lassen. Und es hat mir deutlich gemacht, wie dringend Menschen Jesus brauchen können. Ich habe gehört, es hat mir jemand berichtet, dass bekannte Freunde von ihm gesagt haben, ich hasse die Realität. Die Realität ist scheiße. War jetzt ein Zitat, das war jetzt nicht ich, sondern ich habe das nur zitiert. Ja? Aber was das bedeutet ist, ja, diese jungen Leute, die sagen, das, was die Wirklichkeit ist, das ist sinnlos. Die ziehen sich lieber in eine Traumwelt zurück, in eine Fantasiewelt, weil das, was sie hier mitkriegen, was ihnen die Welt bietet, der Konsum, vielleicht die Unglaubwürdigkeit von Autoritäten und so weiter, der Werteverfall und alles, dass die sagen, das ist schrecklich, das halte ich nicht aus, ich hasse die Realität. Und dann ist das, was so leicht zugänglich ist, Pornografie, Sexualität, irgendwelche Fantasy-Geschichten in Filmen, Serien, Music-Styles und Communities, in die man dann so richtig sich reinbeamen kann, so rein verlieren kann. Ja, das ist dann die angenehmere Alternative, als ständig damit konfrontiert zu sein, mit der Sinnlosigkeit des Daseins, wie es ihnen offenbar vor Augen steht, durch das, was sie mitkriegen, vielleicht in ihrem Elternhaus, in der Schule, in der Gesellschaft, in Gemeinden, Kirchen, was weiß ich, wie. Und das ist erschreckend. Das war für mich wirklich wie ein Aufwachen. Tobias, in welcher Blase lebst du eigentlich als Frommer? Was ich mich an diesem Text abgearbeitet habe, ihr glaubt es nicht und ich habe gedacht, Jesus, aber ich soll doch irgendwie das rüberbringen. Jetzt hast du das vor 2000 Jahren gemacht, ich check ein bisschen was davon, ich habe auch was mit dir erlebt und ich wünsche mir, dass Leute dich kennenlernen können. Und ich merke, ich hänge in meiner frommen Blase drin, um ja alles richtig auszulegen, damit ich nachher nicht kritisiert werde, weil ich ja doch jetzt irgendwie vielleicht dann was nicht richtig gebracht habe und so. Ich bin fassungslos über meine eigene Realität und ich sehe die aber auch in unseren Gemeinden. Und ich habe den Eindruck, dass ich jetzt bei diesen jungen Leuten, von denen ich da erzählt bekommen habe, ich habe die ja nicht selber erlebt, dass sich da zuspitzt, was aus einer Gesellschaft wird, was aus Menschen wird, wenn sie ohne Gott sind. Wir haben das große Glück, dass wir hier in Deutschland, in Westeuropa doch eine sehr christlich geprägte Vergangenheit haben. Aber diese Werte, die zerbröckeln immer mehr, die gehen immer mehr den Bach runter. Und da hat der Feind Gottes ein super leichtes Spiel mit den Heranwachsenden. Kinder sind total offen, empfänglich für alles Mögliche. Junge Leute. Und wenn dann kein fester Halt oder keine halbwegs verlässliche Orientierung da ist, dann kann sein, dass dass dann solche Aussagen rauskommen, weil die überhaupt keinen Sinn mehr in all dem sehen. Ich hasse die Realität ist scheiße. Und im Grunde ist es die Suche nach Sinn, das ist ein Schrei nach Sinn, ein Hilfeschrei. Warum bin ich am Leben, warum gibt es mich, was macht mein Leben wertvoll in dieser Welt? Nur Schnäppchen zu jagen bei Aldi oder irgendwelche Serien, die sich reinföhnen, das macht nicht wirklich zufrieden. Oder noch mehr Geld zu verdienen, noch ein dickeres Auto zu haben und so irgendwie. Die junge Generation spürt, dass das nichts taugt letztlich. Aber was bieten wir ihnen für eine Alternative? Gott bietet eine Alternative. Nur sind wir Christen tatsächlich sprachfähig, ja, das weiterzugeben, was Gott als Sinn des Lebens, als tiefsten Sinn unseres Daseins, des ganzen Seins deutlich gemacht hat. Was hier für mich aufleuchtet, alles in Jesus Christus zusammenzufassen, was im Himmel, in den Himmeln und auf der Erde ist. Wir sind so reich beschenkt mit unserem Glauben an Jesus. Hoffnung, Reichtum, Kraft, die drei Stichworte von letztem Gottesdienst. Aber mit diesen drei Stichworten drehen wir uns oft größtenteils einfach um uns selber. Aber Jesus ist nicht nur für uns und unser persönliches Wohlergehen gekommen. Oder auch für das Wohlergehen unserer Lieben. Das beschäftigt uns alles, das nimmt uns alles mit, gehört alles mit dazu, das ist okay. Aber er möchte auch die anderen mit reinnehmen. Und es fängt eben ganz persönlich bei uns an. Das ist der entscheidende erste Schritt. Es beginnt immer bei uns ganz persönlich, in unserem eigenen Mindset, in unserem eigenen Denken, in unserem eigenen Fühlen, in unserem eigenen Wollen. Begreifen wir, wer Gott für uns ist, was er in Jesus für uns getan hat, was er uns geschenkt hat und zündet es und bringt es bei uns eine Veränderung in Gang. Aber es soll dann eben über uns persönlich hinausgehen, weil Gott alles im Blick hat. Weil für Gott alles und jeder wichtig ist. Und für diesen ganzen Plan hat Gott erstmal sich das Volk Israel geschaffen und dann mit Jesus den Raum für alle ganz weit geöffnet. Und jetzt gleich nach der Predigt werden wir miteinander den Psalm 145 beten, auszugsweise. Und wenn wir den jetzt miteinander beten, gleich nach der Predigt, dann darf es, dann soll es bei euch erstmal ganz persönlich anfangen. Versucht mal zu gucken, ob ihr da reinkommt, in das, was da in dem Psalmgebet ausgedrückt wird. Mit eurem Glück, mit eurer Not, mit allem. Aber vielleicht nehmt ihr auch wahr, dass in diesem Psalm eben auch der große Kontext aufleuchtet, in den Gott uns gestellt hat, dass eben aus diesem, was Gott in uns beginnen möchte, die Öffnung auch für die Welt und die anderen Menschen, die Gott erreichen möchte, dass das auch mit drin ist. Lasst uns jetzt gleich den Psalm 145 miteinander beten und ich bin gespannt, falls ich Rückmeldung irgendwann mal nach dem Gottesdienst höre, was es mit euch gemacht hat, diesen Psalm zu beten, nach dieser Predigt. Gott hat mit Jesus angefangen zu realisieren, dass, wo er uns und den Rest der Welt mit hineinnehmen will, nämlich dass am Schluss, am Ende der Zeit, alles wieder gut sein soll, alles zusammengefügt sein soll, was kaputt gegangen ist. Und das zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.